Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
Die Vorstellung, mit einem Chip im Gehirn durch die bloße Kraft der Gedanken eine Maschine zu steuern, klingt nach Science Fiction. Doch tatsächlich arbeiten Forscherinnen und Forscher aktuell an Methoden, die genau das ermöglichen, mithilfe sogenannter Computer-Gehirn-Schnittstellen.
Computer-Gehirn-Schnittstellen gibt es in den unterschiedlichsten Ausprägungen, sowohl was den Bereich von experimenteller Forschung bis zur Anwendung betrifft, als auch was die Invasivität betrifft,
sagt Thomas Stieglitz von der Universität Freiburg. Wie sich Signale aus dem Gehirn auslesen lassen und an welchen Schnittstellen zwischen Gehirn und Computer geforscht wird, hören Sie jetzt in einem Beitrag von Kim Herrmann.
In unserem Gehirn befinden sich etwa 80 Milliarden Nervenzellen, auch Neuronen genannt. Die Neuronen sind untereinander stark vernetzt und tauschen über diese Verbindungen ständig Informationen aus. So ermöglichen sie es uns, Reize aus unserer Umgebung zu verarbeiten, unseren Körper zu bewegen und Gedanken zu fassen.
Gehirnaktivität funktioniert elektrisch und chemisch im Zusammenspiel. Und wenn wir technisch das versuchen, irgendwie zu belauschen, dann fokussieren wir uns meistens auf die elektrische Aktivität. Das heißt, wir versuchen herauszufinden, welche Zellen gerade welche Aktivität haben.
So Thomas Stieglitz von der Universität Freiburg. Die elektrischen Signale, die die Nervenzellen im Gehirn untereinander austauschen, erzeugen elektrische Felder. Auch jenseits der Schädeldecke lassen sich diese Felder noch nachweisen und beispielsweise mit Hilfe eines sogenannten Elektroenzephalogramms, kurz EEG, aufzeichnen.
Mit dem ich auf die Kopfoberfläche eine Elektrode aufbringe und dann durch die Haut, durch den Schädelknochen hindurch eher größere Bereiche belausche und zu sehen, welche Aktivität ich dort habe. Das sind dann Hunderte, Tausende von Nervenzellen, die im Wechselspiel in kleinen Netzwerken miteinander feuern.
Mithilfe eines EEGs können die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter anderem herausfinden, welche Hirnareale bei einer bestimmten Tätigkeit aktiv sind. Neben elektrischen Feldern erzeugt das Gehirn auch magnetische Felder, die zusätzliche Informationen über die Aktivität der einzelnen Areale liefern und damit das Bild vervollständigen können. Allerdings sind die Magnetfelder in unserem Kopf extrem schwach und lassen sich nur mit äußerst empfindlichen Sensoren erfassen. Das macht die Technik hinter einem Magnetoenzephalogramm, dem magnetischen Pendant zum EEG, deutlich aufwendiger. Doch es gibt noch weitere Wege, die Vorgänge im Gehirn sichtbar zu machen.
Nervenzellen benötigen Energie, um aktiv zu sein. Die Energie kommt über den Blutfluss zu den Nervenzellen. Sowohl der Sauerstoff, der benötigt wird, als auch Stoffe, die im Stoffwechsel notwendig sind. Und es hat sich herausgestellt, dass es Effekte gibt, wenn Nervenzellen sehr aktiv sind und damit viel Sauerstoff benötigen, dass das einhergeht mit einer Aufweitung der umliegenden Blutgefäße, damit mehr Sauerstoff dorthin transportiert werden kann.
Dieser Effekt zeigt sich beispielsweise auf Schnittbildern des Gehirns, die in einem Magnetresonanztomographen entstanden sind. Die Sauerstoffsättigung im Blut lässt sich aber auch durch Infrarotlicht sichtbar machen.
Im nahen Infrarot absorbiert Blut das rote Licht unterschiedlich stark, je nachdem, ob es sauerstoffreich oder sauerstoffarm ist. Und wenn wir dann mit zwei Wellenlängen da reinscheinen, die diese beiden Bereiche sauerstoffarm, sauerstoffreich gut abdecken, dann können wir über dieses Verhältnis der Absorption an diesen beiden Wellenlängen eine Aussage bekommen, wie viel Blutsauerstoffsättigung wir haben.
Wie auch bei der Magneto- und Elektroenzephalographie ist die räumliche Auflösung dieser Methode begrenzt. Es lassen sich zwar Bereiche im Gehirn ausmachen, die eine erhöhte Aktivität aufweisen, doch um die Signale einzelner Neuronen aufzuzeichnen, müssen Messgeräte deutlich näher an den Ort des Geschehens herankommen. Und das erfordert sogenannte invasive Schnittstellen, die entweder am Schädelknochen oder direkt auf bzw. im Gehirn angebracht werden.
Wir können uns da einen Draht vorstellen oder auch mikrotechnisch aus anderen Materialien, Kunststoff oder Silizium, ganz kleine Sonden, dünner als ein menschliches Haar, vielleicht 20 Mikrometer, die neuesten sind bis unter 10 Mikrometer und damit versuche ich ganz dicht an eine Nervenzelle ranzukommen und die zu belauschen.
Vor allem in der Medizin bieten invasive Schnittstellen ein großes Potenzial, etwa für Patientinnen und Patienten mit einer Querschnittslähmung oder nach einem schweren Schlaganfall. In diesen Fällen würde eine Schnittstelle zwischen dem motorischen Kortex, also dem Bereich des Gehirns, der unsere Körperbewegungen steuert, und einem Computer oder einer steuerbaren Prothese hergestellt.
Das heißt, ich stelle mir irgendeine Bewegung vor. Diese Vorstellung wird in elektrische Signale des Gehirnbereichs umgesetzt, bei dem ich mir die Bewegung vorstelle, also zum Beispiel meine Handbewegung, meine Armbewegung, meine Fußbewegung. Und ziehe dann bestimmte Merkmale aus den Signalen raus und kann damit irgendwas anstellen. Zum Beispiel einen Cursor auf dem Bildschirm bewegen, einen Roboterarm bewegen oder einen Cursor über ein Textfeld gehen lassen, um Buchstaben auszuwählen, um irgendwas zu schreiben.
Die Leistungsfähigkeit solcher Schnittstellen variiert stark. Im einfachsten Fall erfasst eine einzelne Elektrode nur eine Art von Signal, das auch großflächig sein kann. Ein Beispiel wäre Aktivität in dem Gehirnbereich, der für Handbewegungen zuständig ist, ausgelöst durch den allgemeinen Gedanken an die Bewegung der Hand. Sobald ein Messgerät das gesuchte Signal erstmalig erfasst, öffnet sich eine Handprothese. Erfasst das Messgerät das Signal ein zweites Mal, schließt sich die Handprothese wieder. Diese recht simple Steuerung, bei der ein einzelnes Signal verschiedene festgelegte Programme nacheinander auslöst, gelangt allerdings schnell an ihre Grenzen. Komplexere Bewegungen ließen sich umsetzen, indem viele Nervenzellen jeweils einzeln überwacht werden, etwa durch Nadeln in der Großhirnrinde. Denn offenbar sind je nach Richtung der geplanten Bewegung unterschiedliche Neuronen im Gehirn aktiv.
Das heißt, ein paar Nervenzellen sind für vorwärts zuständig, einige für rückwärts, einige für links, einige für rechts. Und Sie können sich vorstellen, zwischen 0 und 90 Grad gibt es auch noch welche, die darauf reagieren. Wenn wir da so ein Ensemble aufnehmen und uns eine Bewegung vorstellen, wird immer die Bewegungsrichtung, die ich mir gerade vorstelle, besonders viele Signale hervorrufen.
Eine beabsichtigte Bewegung ließe sich mit diesem Ansatz prinzipiell also sehr präzise erfassen und beispielsweise durch eine Handprothese umsetzen. Dazu müssen die von der Schnittstelle aufgenommenen Signale jedoch richtig gedeutet werden, was aktuell noch eine große Herausforderung darstellt. Mithilfe von künstlicher Intelligenz arbeiten Forscherinnen und Forscher daran, die Muster in den Signalen immer besser zu erkennen und sie richtig zu interpretieren. Doch die Bedeutung der Signale unterscheidet sich nicht nur von Mensch zu Mensch, sondern kann sogar von Tag zu Tag variieren. Die Schnittstelle zwischen Mensch und Computer muss daher häufig kalibriert werden.
Im schlimmsten Fall muss ich jeden Morgen erstmal eine bestimmte Folge von Aufgaben durchführen, damit mein System sich wieder erinnern kann, was es jetzt genau machen soll. Das heißt, das ist von einer robusten Anwendbarkeit im Alltag doch noch ein sehr weites Stück entfernt.
Computer-Gehirn-Schnittstellen funktionieren aber nicht nur in eine Richtung, also vom Gehirn zum Computer, sondern auch andersherum.
Feedback, also die Rückmeldung sensorischer Information, funktioniert über Elektrostimulation. Wir erregen also Nervenzellen technisch mit Strom. Der Trick ist, die richtigen Nervenzellen zur richtigen Zeit mit der richtigen Information zu erregen.
Im Fall von Bewegungen liegen die relevanten Nervenzellen beispielsweise im sogenannten somatosensorischen Kortex. Dieser Bereich des Gehirns ist für die Verarbeitung der haptischen Wahrnehmung zuständig. Mit kleinen Drähten oder Sonden, die ins Gehirn eingebracht werden, ließen sich die Zellen im somatosensorischen Kortex nun gezielt mit elektrischen Pulsen anregen.
Wir haben auch da grob eine Projektion der Körperoberfläche aufs Gehirn und können dann stimulieren. Die Frage, was der Mensch daraus macht, das ist die spannende. Also ist das angenehm und kann ich daraus eine Information herausziehen?
Geforscht wird auch an Implantaten für Menschen, deren Seh- oder Hörsinn beeinträchtigt ist. Die sogenannten Retina- und Cochlea-Implantate funktionieren auf eine ganz ähnliche Weise. Bilder bzw. Geräusche aus der Umgebung werden aufgezeichnet und in elektrische Signale umgewandelt, die dann den Seh- bzw. Hörnerv stimulieren sollen. Wie genau die eingespeisten Pulse aussehen müssen, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen, ist bei solchen Anwendungen aber häufig noch unklar und Gegenstand aktueller Forschung. Genauso wie die Materialien, aus denen Computergehirnschnittstellen bestehen. Denn damit die Implantate ihren Zweck erfüllen können, dürfen sie vom Körper nicht abgestoßen werden.
Jegliches Implantat wird als Fremdkörper erkannt und wird versucht, vom Körper entweder aufzuessen, oder wenn das nicht geht, wird versucht, eine Zellschicht drumherum zu bilden, dass der restliche Körper das nicht mehr als Fremdkörper erkennt, weil da eine Zellschicht drumherum ist. Also die klassische Fremdkörperreaktion, die wir haben. Und das ist ein großes Problem, weil diese Zellen, die da drumherum gebaut werden, vom Körper elektrisch isolierend sind. Das heißt, sie dämpfen das Signal, was wir aufnehmen, und sie dämpfen auch den Strom, den wir einschreiben.
An all diesen Herausforderungen arbeiten Forscherinnen und Forscher weltweit. Dabei sind nicht nur Universitäten und öffentliche Forschungsinstitute beteiligt, auch private Unternehmen entwickeln Computer-Gehirnschnittstellen. Das wohl bekannteste Projekt heißt Neuralink und wurde im Jahr 2016 von dem Unternehmer Elon Musk gegründet.
Projekt Neuralink von Elon Musk verspricht eine Computer-Gehirnschnittstelle mit über 1000 Kontaktpunkten, die sehr schnell arbeitet und die mit kunststoffbasierten Elektroden, mit Metallkontakten zur Signalaufnahme von einem Roboter ins Gehirn implantiert wird, so dass sie möglichst wenig Schaden anrichtet, und die drahtlose Übertragung ist geplant, ähnlich wie beim Cochlea-Implantat, mit einer implantierbaren Elektronik im Bereich des Schädels hinterm Ohr.
Medienwirksam präsentierte Neuralink im Jahr 2020 die erste Version seines Chips, eingesetzt in ein Versuchstier, ein Schwein. Anfang dieses Jahres ist der Chip nun auch in das Gehirn eines querschnittgelähmten Menschen implantiert worden. Zwar entspricht das Implantat durchaus dem neuesten Stand der Forschung. Besonders die offensive Vermarktung solcher Prototypen sieht Thomas Stieglitz jedoch kritisch.
Weil durch diese Übervereinfachung vielleicht das Ganze ein bisschen zu sehr in die falsche Richtung geht. Also zu sehr, es macht nichts, es ist ungefährlich und das brauchen wir alle morgen. Das gefällt mir nicht, weil ich glaube, dass Patientinnen und Patienten jeden Strohhalm ergreifen, den sie kriegen. Und darum haben wir zumindest im europäischen Bereich auch Regularien, dass Werbung nicht zu viel versprechen darf.
Auch andere ethische Fragen wirft die neue Technologie auf, etwa in Bezug auf Datenschutz.
Wir wissen alle schon, was man allein aus Tracking-Daten des Smartphones rausziehen kann, bei jedem und jeder von uns. Und es gibt unterschiedliche Initiativen, sowohl national in Deutschland als auch auf europäischer Ebene und international durch die OECD, um Gehirndaten besonders zu schützen und sich auch auszutauschen, inwieweit die medizinische Ethik ausreichend ist, um auch diese Gehirnschnittstellen mitzubeschreiben.
Doch in einem Punkt kann Thomas Stieglitz beruhigen, denn von einem dystopischen Szenario, in dem implantierte Chips unsere intimsten Gedanken auslesen, sind wir noch weit entfernt.
Bislang sehe ich nur, dass wir uns Signale vorstellen, also zum Beispiel Hand bewegen, und dann, wenn ich Glück habe, erkenne ich das und kann das weiterleiten. Gedanken empfinde ich vom Wort her als viel komplexer, Wenn ich an Erdbeerkuchen denke, zum Beispiel, habe ich eine ganz bestimmte Vorstellung dabei vom Kuchen als solchen, aber auch von dem familiären Umfeld, in dem ich vielleicht früher Erdbeerkuchen gegessen habe. Vielleicht der Garten zu Hause, besondere Tischdecken, die Leute, die dabei waren, das Geschirr, das Besteck, irgendein Geruch. Ja, also sehr, sehr komplexe Dinge, die ich mir vorstelle.
Wie solche Gedanken überhaupt entstehen und an welchen Stellen im Gehirn sie sich eventuell lokalisieren lassen, ist noch vollkommen ungewiss. Anders als das Bedienen von Prothesen über eine Computer-Gehirnschnittstelle ist das Lesen komplexer Gedanken also tatsächlich noch Science Fiction.
Ein Beitrag von Kim Herrmann, gesprochen von Gabriele Blum. Aufnahme: Das Hörspielstudio Kreuzberg. Tonbearbeitung und Schnitt: Elias Emken. Redaktion: Welt der Physik. Welt der Physik wird herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.